Herzlich willkommen zu unserem Vortrag Das Finale, die letzten Tage dieser Erde. Nun, wir haben bereits 6 Vorträge hinter uns gebracht und wollen nun in den letzten Vortrag unserer Reihe hineingucken, der da heißt Der große Jubel. Nun, in diesem Vortrag wollen wir sehen, was die neue Erde bringt, was wir dort machen werden, wie wir dort leben werden. Was wartet dort auf uns? Zunächst wollen wir gemeinsam unseren Zeitstrahl wieder angucken und wollen einmal sehen, was wir bis jetzt alles uns angeschaut haben. Nun, über die Zeit der Sichtung sind wir in die kleine Trübsal gegangen. In der kleinen Trübsal von dieser großen Missionsbewegung sind wir in die große Trübsal gekommen, in eine Verfolgung, so schlimm wie sie noch nie war, wo das Volk Gottes wirklich in Not und Angst war. Sie hatten seelische Qualen zu leiden, die Angst in Jakob, ein Todeserlass wurde gegeben und alles endete mit der Wiederkunft Jesu. Als Jesus wiederkam, als der König gekommen ist, war die Verfolgung auf der Welt vorbei. Und dann wurde ein großes Gericht gehalten im Himmel, während der Satan auf der Erde gebunden war. Wir haben diese beiden großen Auferstehungen gesehen, die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung der Gottlosen. Und das letzte Gericht, das über alle kam. Nun jetzt, in diesem letzten Vortrag, wollen wir uns mit dem beschäftigen, wie das Ende sein wird und was kommt in der Ewigkeit. Was machen wir da? Wird das Leben im Himmel langweilig sein, eine Ewigkeit lang? Nun, bestimmt nicht. Aber was wir da genau machen werden, das wollen wir uns gleich gemeinsam angucken. Die Zeit in der Ewigkeit. Wie wird Leben da sein? Wie werden wir miteinander umgehen? Wo werden wir dort sein? Nun, bevor wir uns die wirklich sehr, sehr spannenden Folien angucken, bevor wir jetzt Folie für Folie durchgehen und diese Texte gemeinsam untersuchen und da drin wirklich Schätze finden werden, wollen wir auch jetzt wieder mit einem Gebet starten und wollen Gott bitten, dass er uns durch diesen Vortrag durchführt. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir jetzt dieses letzte gemeinsame Thema zusammen studieren dürfen und dass wir sehen können, Herr, was die Ewigkeit für uns bereithält. Lieber Vater, bitte führe du uns durch diesen Vortrag und hilf uns, dass wir alles so verstehen, Herr, wie es deinem Wunsch entspricht. Dass wir dein Wort lesen und mit deinen Augen und mit einem Herzen, das bereit ist, alles aufzunehmen, was du uns geben möchtest. Danke, Herr, für deinen großen Segen und danke, dass du unser Lehrer, unser Führer bist. Im Namen Jesu. Amen. Wollen wir gemeinsam beginnen mit der Folie, mit der wir aufgehört hatten im letzten Vortrag. Wir hatten ja gesehen, wie die Erde gereinigt wurde und wie es alles neu wird. Und nun heißt es hier, in Christus ist Sieger auf Seite 366, der große Kampf ist beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Freude über alle Gebiete des grenzenlosen Weltraums. Vom kleinsten Atom bis zur größten Welt erklärt alle lebende und unbelebte Natur in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude, Gott ist die Liebe. Und das war die letzte Folie, die wir in unserem letzten Vortrag gelesen haben. Und es ist einfach wunderschön, das zu lesen. Das sind auch die letzten Zeilen, die wir in dem Buch Der große Kampf finden. Alle Natur im ganzen Universum erklärt, Gott ist die Liebe. Das wird das neue Leben ausmachen. Das neue Leben ist ein Leben voller Liebe. Liebe wächst, wenn sie erwidert wird. Und im ganzen Universum wird Liebe erwidert. Es wird eine wunderschöne Zeit dort sein. Nun, was wir gesehen hatten, war ja, dass das Gericht über diese Welt ging. Das heißt, das Feuer Gottes fiel vom Himmel auf die Welt und hat diesen Erdboden verzehrt. Alle Sünde und alle Sünder wurden darin aufgelöst. Die Elemente sind geschmolzen und die ganze Erde war eine Kugel aus Feuer. Und was wird dann passieren? Was hat Gott dann neu gemacht? Diese Erde, die Sünde wurde weggenommen und die Erde wurde jetzt seinem Volk wiedergegeben. Nun, ein glühend heißer Ball. Eine Erde aus flüssigem Feuer. Aber dann heißt es hier im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 35, Verse 6 und 7, es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Und Gott wird diesen Planeten wieder bewohnbar machen. Wasser wird in der Wüste hervorbrechen. Der glutheiße Boden wird wieder mit Quellen übersät sein. Und so wie Gott eines Tages mal die Welt geschaffen hat, vor 6000 Jahren, so wird er es wieder machen. Er wird wieder alles herrlich und vollkommen machen. Gott, der Schöpfer, hat diesen Planeten ja gemacht, damit er bewohnt ist. Er soll der Planet, der Heimatplanet für uns Menschen sein. Und er wird ihn wiederherstellen. Der große Schöpfer wird uns den Planeten zurückgeben. Wir lesen hier in Jesaja 45, Vers 18. Denn so spricht der Herr, der Schöpfer der Himmel. Er ist Gott, der die Erde gebildet und bereitet hat. Er hat sie gegründet, nicht als Einöde hat er sie geschaffen, sondern um bewohnt zu sein, hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Nun, Gott hat diesen Planeten gemacht für uns Menschen, damit wir Menschen darauf leben können. Und er macht ihn wieder. Dieser unwirtliche Feuerball wird wieder ein bewohnbarer Planet werden. Alles wird er wiederherstellen, alles wird neu. Und wie schön wird es sein, wenn Gott alles wiederherstellt? Welche Herrlichkeiten werden wir dort sehen? In Offenbarung 21, Vers 1 heißt es: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und hier spricht Johannes von einem neuen Himmel, den er sah. Das, was er kannte, war nicht mehr da. Denn die Kontinente, so wie sie heute sind, werden nicht mehr existieren. Das Meer, so wie es heute ist, wird völlig verdampfen in dem Gericht Gottes. Die Elemente werden schmelzen und die Oberfläche wird völlig anders sein. Der neue Planet wird sich von unserem jetzigen Planet stark unterscheiden. Alles wird neu. Ein neuer Planet von Gott für die Menschen gemacht, als ihr Heimatplanet. Und wie sieht dieser Planet aus und was werden wir dort tun? Wie werden wir dort leben? Schauen wir es uns einmal an. Auf den Spuren des großen Arztes auf Seite 423 lesen wir: Die ganze Natur in ihrer unvergleichlichen Schönheit wird Gott Lobpreis und Anbetung darbringen. Die Welt wird in das Licht des Himmels getaucht werden. Das Licht des Mondes wird wie das Licht der Sonne sein und das Licht der Sonne wird 7-mal heller sein als jetzt. Die Jahre werden in Fröhlichkeit vorbeiziehen. Über diese Szene werden die Morgensterne gemeinsam singen und die Kinder Gottes werden vor Freude jubeln. Wenn Gott und Jesus gemeinsam verkündigen werden, es wird nun keine Sünde mehr geben und auch der Tod wird nicht mehr sein. Nun, in dieser neuen, vollkommenen, herrlichen Natur wird zuerst beschrieben von dem großen Jubel, wie wir jubeln werden, wie wir uns freuen werden und alle Söhne Gottes mit uns. Wie wir uns freuen werden über den neuen Planeten, über die neue Heimat der Menschen. In Offenbarung 21, Vers 3 heißt es dann: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Nun, Gott selbst wird bei uns wohnen. Gottes Thron wird hier auf diese Erde gesetzt. Unser kleiner, unscheinbarer Planet, irgendwo in einer Randspirale der Milchstraße, in so einem Spiralarm, da ganz am Rand, dieser kleine Fleck im Universum, der wird plötzlich das Zentrum des ganzen Universums sein. Denn Gott selbst wird seinen Thron hierher setzen. Gott wird bei seinen Menschen wohnen. Gottes Thron auf dieser Erde. Wie wundervoll. Wir werden mit Gott täglich Gemeinschaft haben, nicht nur im Glauben, sondern im Sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden unseren Erlöser sehen können. In Jesaja 35, Vers 10 ist geschrieben: Und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Nun, hier wird von ewiger Freude gesprochen. Ein Teil dessen, was wir im Himmel erben werden, wird ewige Freude sein. Eine Freude, die niemals endet. Also langweilig wird es dort bestimmt nie werden. Aber wie sieht denn das Leben dort aus? Was werden wir denn dort tun? Wir lesen mal in Testimonies for the Church im 9. Band auf Seite 286 in die deutsche Übersetzung. Was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Die Geheimnisse der Gnade werden enthüllt. Wo sich unserem begrenzten Verstand nur Verwirrung und unerfüllte Verheißung zeigten, werden wir eine einzigartige, vollkommene Harmonie erkennen. Wir werden begreifen, dass Gott uns in seiner unendlichen Liebe Erfahrungen machen ließ, die uns schwer zu schaffen machten. Wenn uns offenbar wird, mit welch liebevoller Fürsorge er alles so ordnete, dass es uns zum Besten diente, wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Ist das nicht schön, das schon heute zu wissen? Manchmal kommen wir in Situationen rein, die uns schwer zu schaffen machen. Manchmal werden wir geprüft, getestet. Manchmal machen wir bittere Erfahrungen. Aber wir dürfen doch in all dem wissen, dass Gott uns vorbereitet und dass immer das Beste für uns gesucht wird von Gott. Er lenkt die Wege immer so, dass es zu unserem Besten dient. Egal wie schlimm die Situation ist, heute bereitet Gott unsere Herzen vor, um eines Tages auf der neuen Erde zu leben. Deswegen sind all die bitteren Erfahrungen, die wir hier in unserem jetzigen Leben machen dürfen, ein Geschenk Gottes, eine Vorbereitung unseres Herzens für das Himmelreich. Schon heute dürfen wir dankbar sein, auch für die schwierigen Wege, die wir gehen. Wir lesen Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Nun, Gott wird abwischen die Tränen von unseren Augen. Warum werden wir Tränen in den Augen haben? Nun, wir denken an das große Gericht, das kam. Da, wo viele Menschen gestorben sind. Bestimmt werden wir Menschen verloren haben, die uns lieb und teuer waren. Menschen, die wir geliebt haben. Und doch sind sie nicht mehr. Nun, wir werden bestimmt die ein oder andere Träne auch in den 1000 Jahren vergossen haben. Aber jetzt heißt es hier, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich weiß nicht, wie er das machen wird, aber er hat verheißen, er wird es tun. Und Gottes Verheißung geht in Erfüllung. Er wird unsere Tränen trocknen. Hier steht nicht, wer Gottes Tränen trocknen wird. Gott hat die meisten seiner Menschenkinder verloren. Und bestimmt wird er trauriger sein, als jeder von uns es kann. Aber unsere Tränen wird er trocknen. Er wird uns vollkommene Freude schenken. Wie auch immer das aussehen wird, wie auch immer er das machen wird. Aber ich freue mich darauf, das zu erleben. Wir schauen gemeinsam in Jesaja 65, 21 und 22. Und dort werden wir sehen, was wir auf der neuen Erde tun werden. Es heißt hier, sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Weinberge pflanzen und auch deren Früchte genießen. Sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Nun, wie sieht das Leben auf der neuen Erde aus? Was werden wir dann machen? Nun, die Bibel sagt hier, wir werden Häuser bauen und Weinberge pflanzen. Nun, es stimmt, jeder von uns hat eine Wohnung im neuen Jerusalem, in dieser Stadt Gottes. Dort gibt es schon heute eine Wohnung mit deinem Namen. Aber das Leben wird nicht nur in dieser Stadt stattfinden. Die Stadt ist ein Teil des Planeten. Auf dem ganzen Planeten wird sich die Menschheit ausbreiten und wir werden dort Häuser bauen. Wir werden bestimmt andere Materialien verwenden als heute. Heute bauen wir aus Beton, aus Ziegelstein, vielleicht aus Feldstein und Naturstein, aus Holz, Stahl. Ich denke, in Zukunft werden wir bessere Materialien haben. Wir werden vielleicht auch Holz benutzen, aber vielleicht Topas, Saphir, Smaragd, Diamant, Gold. Es gibt andere Materialien, in denen wir bauen können und wir bauen für die Ewigkeit. Welch wunderschöne Pläne können wir da umsetzen? Wie wundervoll können wir alles gestalten? Gärten und Parks, Wälder, Wiesen, Felder, Weinberge. Alles wird vollkommen und wunderschön sein und es wird nicht mehr verfallen. Und gleich dem Alter der Bäume wird das Alter des Volkes Gottes sein. Wir werden älter und älter werden, ohne dass unsere Körper dabei zerfallen. Vollkommen bis in alle Ewigkeit. In Jesaja 65, im Vers 25, ist die Tierwelt beschrieben. Wir lesen hier, Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich vom Staub nähern. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Die Tiere werden liebevoll zueinander sein. Die Tiere werden sich nicht gegenseitig fressen oder bedrohen oder verletzen. Alles wird in vollkommener Harmonie sein. Es wird schön sein, wenn wir dort einen Löwen streicheln können, wenn wir auf einem Dinosaurier reiten können, wenn wir mit den Tieren spielen können. Wie wundervoll wird es sein eines Tages. Aber dann, das Schönste von allen Dingen, das Schönste, was wir erleben werden, finden wir hier beschrieben im Buch Micha, Kapitel 4, Vers 8. Und du, Turm der Herde, du Hügel der Tochter Zion, zu dir wird gelangen und zu dir wird zurückkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Nun, was ist hier beschrieben? Hier ist beschrieben, wie die Herrschaft an die Menschen zurückgegeben wird. Die Menschheit unter Adam und Eva haben ja die Herrschaft über diesen Planeten verloren an den Teufel. Und wir hatten keine Möglichkeit, uns die Herrschaft je zurückzunehmen. Der Teufel hat uns verführt, hat uns bedroht, hat uns umgebracht. Und wir bekamen den Planeten nie zurück. Getrennt von Gott unter der Herrschaft des Teufels litten wir über tausende von Jahren. Und wir konnten nichts tun, bis unser König kam. Bis unser König vom Himmel herabkam, auf die Erde kam als Mensch und am Kreuz starb und dem Teufel die Krone nahm. Und nun gibt er uns die Herrschaft zurück. Wir werden wieder eingesetzt als Regenten über diese Welt. Wir bekommen unseren Planeten zurück. Wir konnten diesen Kampf nicht gewinnen gegen den Teufel und wir hatten keine Chance, wieder an unsere frühere Herrschaft heranzukommen. Aber Christus hat für uns den Kampf gekämpft und er gibt uns unsere frühere Herrschaft zurück. Wir sind sein Volk und wir leben wieder auf unserem Planeten und das in vollkommener Harmonie. Christus hat überwunden, Christus hat den Sieg errungen und Christus hat uns mit der Herrschaft wieder beschenkt. Nun schauen wir uns einmal das neue Jerusalem an und wie das neue Jerusalem aussehen wird, diese neue Stadt. Nun in Offenbarung 21, 18 bis 21 ist diese Stadt etwas beschrieben. Das heißt hier, und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, jedes der Tore aus einer Perle, und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Hier wird die Stadt Gottes beschrieben, vollkommen. Und hier wird die Baustoffe beschrieben, aus denen diese Stadt ist. Wir stellen uns vor, die Stadtmauern sind aus Edelsteinen. Und was sind Edelsteine? Edelsteine sind transparente Steine, die lichtdurchlässig sind. Sie sind vielleicht nicht durchsichtig, aber durchscheinend. Das heißt, Licht scheint durch sie durch. Und auch die Straßen der Stadt sind aus Gold, aber nicht einfach aus Gold, sondern aus Gold wie Glas. Auch diese Straßen sind transparent und können Licht weitergeben. Sowohl die Straßen als auch die Bauwerke und die Mauern in dieser Stadt leiten Licht weiter. Das ist interessant, ein interessanter Gedanke, dass die Stadt so gebaut ist. Lesen wir mal Offenbarung 21, Vers 22 und 23. Hier heißt es, und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Ist das nicht fantastisch? Christus selbst lebt in dieser Stadt. Und dieser Stadt braucht weder Sonne noch Mond, dass sie scheinen, denn Christus selbst leuchtet sein Lichtgewand. Er strahlt sein Licht aus. Nun, diese Stadt ist gebaut aus Licht weitergebendem Material. Transparent, lichtleitend. Diese Stadt gibt das Licht weiter. Die Straßen leuchten, die Mauer leuchtet. Diese Stadt wird von überall her zu sehen sein. Denn Christus selbst wohnt in dieser Stadt. Es ist die Stadt Jesu, sein neues Jerusalem, in dem auch du und ich eine Wohnung haben werden. Diese vollkommene Stadt, sie leuchtet auf der Erde. Offenbarung 21, Vers 27 sagt, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. In diese Stadt wird jeder hineinkommen, der im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben findet. Wer nicht in diesem Buch steht, wird diese Stadt niemals betreten. Und wir sollten alles dafür tun, eines Tages in diesem Buch zu stehen. Wie komme ich in dieses Buch hinein? Indem ich mein Leben mit Christus heute verbinde. Dann wird mein Name in das Buch des Lebens geschrieben. Und dann wird mein Name so in diesem Buch geschrieben sein, wie in dem Einwohnerverzeichnis, im Einwohnermelderegister der neuen Stadt Jerusalem. Jeder, der in diesem Buch des Lebens geschrieben steht, ist ein Einwohner dieser neuen Stadt. Und schon heute, sagt Paulus, ist unser Bürgerrecht im Himmel. Schon heute gehören wir dazu. Wir lesen Offenbarung 21, Verse 24 bis 26. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln. Und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag. Denn dort wird keine Nacht sein. und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Nun, diese Stadt ist gemacht für die Menschen und die Menschen werden dort leben. Die Heidenvölker, alle, die gerettet worden sind, aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen, die Menschen werden sich dort begegnen, um in Ewigkeit Gemeinschaft zu haben. Sie werden dort in dieser Stadt leben, die ewig offene Tore hat. Die großen Perlentore werden niemals geschlossen werden. Die großen Tore werden alle Zeit offen sein und die Menschen können jederzeit in diese Stadt hineinkommen, zu ihren Wohnungen. Man wird dort die Ehre der Völker in sie bringen, die Herrlichkeit aller Völker. Jeder Mensch ist individuell geschaffen. Jeder Mensch ist ein Unikat Gottes, wundervoll gemacht von der Hand des Schöpfers. Und sie alle werden dort sein, nicht in ihrem kranken Zustand, so wie heute, in unserem zerfallenen Körper, sondern in vollkommener Schönheit, in unserem neuen Körper, in diesem Lichtgewand, werden wir in dieser Stadt wandeln. Wir lesen, Christus ist Sieger, Seite 366. In der Stadt Gottes wird keine Nacht mehr sein. Niemand wird der Ruhe bedürfen oder danach verlangen. Keiner wird müde werden, den Willen Gottes auszuführen und seinen Namen zu preisen. Wir werden ständig die Lebensfrische des Morgens fühlen und nie wird sein Ende kommen. Es wird keine Nacht sein in Jerusalem. Wir werden nie müde werden. Wir werden immer die Frische des Morgens haben, voller Tatendrang, voller Eifer, uns freuen auf das, was vor uns liegt, auf das Werk, das zu tun ist, auf die Entdeckungen, die zu machen sind im ganzen Universum. Wir werden dieser Ruhe, dieser Nacht nicht mehr bedürfen, um zu schlafen. In Jesaja 66, Vers 23 lesen wir: Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Wie wunderbar! Auch im Himmelreich werden wir Sabbat für Sabbat gemeinsam verbringen. Der Sabbat ist hier um des Menschen willen gemacht. Nachdem die Menschen gemacht waren, am sechsten Tag der Schöpfung, wurde am siebten Tag der Sabbat den Menschen gegeben. Eine besondere Zeit zur Begegnung mit dem Herrn. Nun, diesen Sabbat werden wir auch im neuen Jerusalem behalten. Denn der Sabbat wurde damals in Eden schon gegeben. Und so werden wir ihn auch mitnehmen in die neue Welt. Und dort werden wir Sabbat für Sabbat Gemeinschaft haben. Wie wunderschön wird es sein, wenn wir dort die Predigten hören. Vielleicht eine Predigt von Paulus, eine Predigt von David oder Abraham. Wie interessant wird es sein, Eva predigen zu hören. Oder Jesus, unseren Herrn und Erlöser, wenn er zu seinem Volk spricht. Wie vollkommen und wie harmonisch wird unsere Gemeinschaft sein. Wie vollkommen werden die Lieder sein, die wir dort singen. Die Anbetung, die wir dort erleben werden. Das Miteinander, der Umgang. Wie herrlich wird alles sein. Und dann heißt es hier, dass wir uns sogar an jedem Neumond treffen. Nun, Neumond, wie oft ist Neumond? Nun, Neumond ist einmal im Monat. Jeden Monat gibt es einen Neumond. Dadurch wird der Monat gekennzeichnet. Heißt also 12-mal im Jahr. Das heißt, 12-mal im Jahr, zu jedem Monat, wird es ein besonderes Fest geben. Nun, warum gibt es da ein Fest? Was ist der Anlass dieses Festes? Und warum versammeln wir uns? Nun, dazu lesen wir einmal Offenbarung 22, Vers 1 und 2. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Nun, jeden Monat bringt der Baum des Lebens seine Frucht. Und dort werden wir uns versammeln, unter den Blättern der Bäume des Lebens und des Baum des Lebens. Dort werden diese Früchte genießen. Wir haben jeden Neumond dieses besondere Fest. Dort im Himmel werden wir dann zusammenkommen. Und wer weiß, wie dieses Fest aussehen wird. Aber jeden Monat gibt es dieses besondere Treffen, wenn der Baum des Lebens seine Frucht bringt. Und wir lesen einmal Testimonies for the Church, im achten Buch, Seite 254. Die deutsche Übersetzung heißt: Dann wird uns Jesus zum Strom des Lebens führen, der vom Thron Gottes ausgeht. Er wird uns erklären, warum wir durch leidvolle Erfahrungen gehen mussten und wie dadurch unser Charakter heranreifte. Wie wunderbar! Christus selbst, der heute schon bei uns ist, der uns heute schon begleitet durch unser Leben, wird uns eines Tages alles erklären. Heute verstehen wir manches nicht. Wir haben vielleicht Fragen, warum es dort Leid gibt oder warum dies und jenes in meinem Leben passiert. Und eines Tages werden wir Christus diese Sachen fragen können und er wird uns alles erklären und wie perfekt er alles gelenkt und geleitet hat, damit heute unser Charakter reifen kann und wir eines Tages ins Himmelreich einziehen können. Wir lesen in Offenbarung 7, Vers 16 und 17. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Nun, kein Leid wird es mehr geben im Himmel. Wir werden viele Dinge erleben, viele Dinge sehen, viele Dinge studieren, aber Leid wird nicht mehr sein. Wir werden die ewige Frische des Morgens und ewige Freude haben. Nun, das Leben im Himmel, wie sieht es aus? Was werden wir dann machen? Wir wissen, wir werden Häuser bauen, wir werden Weinberge pflanzen, wir werden Lobpreis haben, wir werden uns versammeln am Sabbat, wir werden auch diese besonderen Feste am Neumond haben, wir werden mit Christus Gemeinschaft haben, aber was werden wir noch tun? Wir lesen einmal in Christus kommt bald, Seite 211. Die Erlösten werden von Welt zu Welt reisen und den größten Teil ihrer Zeit damit verbringen, die Geheimnisse der Erlösung zu erforschen. Was für ein großartiger Gedanke. Wir werden von Welt zu Welt reisen. Und wie viele Welten gibt es? Milliarden und Abermilliarden. Wir werden die Welten untersuchen. Wir werden durchs Weltall reisen und diese Welten uns anschauen. Wir werden sie studieren und wir werden die Geheimnisse der Erlösung erforschen. Interessant, das, was sogar Engel begehren zu verstehen, das werden wir tiefer erforschen. Wie hat Gott uns gerettet? Wie hat er das gemacht? Was gehörte dazu? Welche Wege hat er gemacht mit uns? Was bedeutete der Plan der Erlösung für uns? Wir werden es immer tiefer und tiefer und tiefer verstehen. Und heißt es hier, in Christus ist Sieger auf Seite 366, alle Schätze des Weltalls werden den Erlösten Gottes zur Erforschung offenstehen. Frei von den Banden der Sterblichkeit erreichen sie in einem Flug, der sie nicht ermüdet, ferne Welten, die beim Anblick des menschlichen Leides von Schmerz ergriffen wurden und bei der frohen Kunde von einer erlösten Seele in Jubelliedern widerhalten. Können wir uns das heute vorstellen, wie wir eines Tages in einem Flug, der uns nicht ermüdet, ferne Welten bereisen werden? Und stell dir vor, du kommst dort an, eines Tages kommst du auf so eine Welt und du guckst dich um und du siehst dort Leute, die dort leben, vielleicht Engel, andere Wesen. Und du denkst, wie herrlich, wie wundervoll hat Gott alles gemacht und diese Bewohner sprechen mit dir und sagen, wir kennen dich schon. Wir haben die Welt gesehen, wie sie noch in Leid war. Wir haben den Fall der Welt gesehen und wir haben Trauer getragen um die Kinder Adams und Evas. Und auch du bist eins. Wir haben dein Leben gesehen und wir waren in Trauer. Aber als wir gesehen haben, wie du Christus angenommen hast in deinem Leben, da ist auf unserem Planeten ein Jubel ausgebrochen. Freudenlieder wurden gesungen um jede gerettete Seele. Wir kennen dich. Schön, dass du da bist. Wie vollkommen wird es sein, diese Planeten zu sehen. Dann heißt es hier in dem Buch Die Engel auf Seite 262, und die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer herrlichere Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht und Glückseligkeit zunehmen. Glaubst du, es wird langweilig sein im Himmel? Nie. Die Freude und die Erkenntnis wird zunehmen. Wenn ich heute daran denke, was wohl der glücklichste Moment in meinem Leben sein wird, dann denke ich, es wird der Moment sein, wo ich vor den Toren Jerusalem stehe und Christus sagt, kommt herein, mein Volk. Aber ich weiß schon heute, dass der nächste Tag noch herrlicher sein wird. Und der nächste Tag wird noch schöner sein. Und der Tag danach wird noch schöner sein. Und das bis in Ewigkeit. Umso mehr wir verstehen vom Wesen Gottes, umso mehr Freude werden wir empfinden. In The Review and Herald steht geschrieben, wie weit wir auch in die Erkenntnis der Weisheit und der Macht Gottes eindringen mögen, das Ende werden wir nie erreichen. Wir werden also unser Leben lang weiter forschen und immer mehr begreifen vom Wesen Gottes. Und während wir das tun, werden wir immer glücklicher, immer fröhlicher werden. Wird es ein Ende haben? Nie. Wir studieren es bis in alle Ewigkeit. Mit jedem bisschen, was wir zunehmen, wird unser Glück wachsen. Das heißt, jeder Tag in der Ewigkeit wird schöner als der Tag vorher. Können wir uns das heute vorstellen auf dieser Welt, auf der wir leben? Es ist so schwer, aber der Gedanke daran ist so herrlich. Nun, wir lesen in Testimonies for the Church im 5. Band, Seite 702 und 703 folgendes. Im Erlösungsplan gibt es Geheimnisse, über welche die Engel im Himmel unablässig staunen. Dass der Sohn Gottes Mensch wurde und in jeder Hinsicht den Menschen gleichgestellt. Die einzigartige Liebe und Herablassung des Vaters, der seinen Sohn dahingab. Wir werden über diese Dinge nachdenken. Gott hat seinen Thron verlassen, weil er uns geliebt hat. Er hat sein Leben gegeben, weil du ihm so viel wert bist. Darüber wirst du in Ewigkeit noch staunen. Und da wirst du deinen Heiland, deinen Herrn immer besser verstehen. Seine Liebe zu dir, die ja nicht aufhört, die ja auch im Himmelreich noch genauso sein wird, wie er dich heute liebt. Er liebt dich als sein wunderbares, einzigartiges Kind. Und das wird nie aufhören. Wir lesen in Testimonies for the Church weiter. Mit all diesem werden sich die Erlösten in aller Ewigkeit befassen. Wenn sie Gottes Werk in der Schöpfung betrachten, werden sich dem staunenden und freudigen Gemüt immer neue Wahrheiten erschließen. Während sie immer mehr von der Weisheit, der Liebe und der Macht Gottes erkennen, wird ihr Verstand ständig zunehmen und ihre Freude ununterbrochen wachsen. Unsere Fähigkeiten werden viel mehr ausgeprägt, unser Verstand wird zunehmen, während unsere Freude immer mehr wächst. Dann heißt es hier in Erziehung, auf Seite 280, dort werden sich alle Kräfte entfalten. Jede Fähigkeit wird zunehmen. Man wird die größten Unternehmungen durchführen, die erhabensten Sehnsüchte stillen und höchste Streben verwirklichen. Und immer noch werden neue Gipfel zu erklimmen, neue Wunder zu bestaunen, neue Wahrheiten zu erfassen sein. Neue Ziele werden die Kräfte des Körpers, des Geistes und der Seele herausfordern. Es wird ganz bestimmt nicht langweilig. Wir werden ein ganzes Universum erforschen. Immer noch wird es neue Hürden zu meistern geben. Es wird neue Gipfel zu erklimmen geben, neue Herausforderungen. Wie schön wird das sein? Unser Verstand wird zunehmen, unsere körperlichen Kräfte werden zunehmen, alles wird wachsen. Wir werden besser und besser und besser werden in dem, was wir tun und immer mehr reifen, immer mehr Verständnis erlangen über das Universum. Wie herrlich muss das sein? Wir lesen in der Große Kampf, Seite 677. Je mehr die Menschen von Gott lernen, desto mehr werden sie sein Wesen bewundern. Und wenn Jesus ihnen den Reichtum der Erlösung und die erstaunlichen Großtaten in dem erbitterten Kampf mit Satan erschließt, werden ihm die Herzen der Erlösten in immer stärkerer Liebe zugetan sein. Mit stürmischer Freude ergreifen sie ihre goldenen Harfen und Tausende und Abertausende vereinen sich zu einem mächtigen Lobgesang. Nun, wir werden im Himmel musizieren. Wir werden auch Instrumente haben. Hier ist von Harfen gesprochen. Wir werden Harfe spielen, wir werden auch singen. Ich möchte dieses Instrument mal lernen. Vielleicht hier auf der Erde schon, aber bestimmt im Himmelreich. Wenn wir viele Instrumente beherrschen werden, erbauen werden, uns ausdenken werden. Viele Klänge, viele Töne wird es geben. Wir werden so viele Dinge vervollkommnen und es wird immer herrlicher und herrlicher werden. Unsere Jubellieder, unser Freudengesang, das Lob, das wir dem Herrn bringen, es wird durchs ganze Universum schallen. Der große Kampf, Seite 677, dort lesen wir, die verstreichenden Jahre der Ewigkeit werden den Erlösten reichere und immer herrliche Offenbarung Gottes und Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis werden auch Liebe, Ehrfurcht und Glück zunehmen. Und dann gehen wir zur Offenbarung 21, Vers 6 und 7. Und dort lesen wir, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Gott möchte dir alles geben. Er sagt, wer überwindet, dem will ich alles geben. Du wirst alles erben. Du bist sein geliebtes Kind. Du gehörst schon heute zu ihm. Gott hat das ganze Universum gemacht, damit du dich daran erfreuen kannst. Diesen neuen Planeten möchte er dir geben und schon heute ist dort eine Wohnung mit deinem Namen im neuen Jerusalem. Wer überwindet, der wird dies alles erben. Dieses Himmelreich ist alles wert, was wir besitzen. Diese kostbare Perle, die wir gefunden haben, ist es wert, alles zu verlassen und alles zu verkaufen, was wir haben, um diesen einen Schatz zu ergreifen. Und Gott hat ihn für dich gemacht. Er liegt bereit. Du kannst ihn nehmen. Johannes 3, Vers 36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen. Wer hat ewiges Leben? Derjenige, der an den Sohn glaubt. Glaubst du an den Sohn? Glaubst du an Jesus Christus? Dann hast du schon heute das ewige Leben. Dann bist du heute schon vom Leben zum Leben hindurchgedrungen. Dann steht dein Name heute schon im neuen Jerusalem angeschrieben. Deine Wohnung ist bereitet. Wenn du heute Christus hast, bist du mit Christus verbunden? Hast du dein Leben ihm gegeben? Hast du täglich Gemeinschaft mit ihm? Ist er der große Teil deines Lebens? Lebt er in dir? Gehört ihm dein Herz? Dann bist du ein Bürger dieser neuen Stadt Jerusalem. Und dann kannst du darauf warten, dass diese Stadt endlich in ihre Herrlichkeit kommt und du in deinen Besitz hineingehen kannst, das dir versprochen und dir verheißen ist von deinem Vater im Himmel. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Hab keine Angst. Vielleicht musst du auf der Welt Dinge zurücklassen, die dir heute wichtig sind. Aber sie sind es wert. Dinge, die dich an diese Welt binden. Lass sie zurück. Gib sie ab. Gott wird sich um alles kümmern. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Er sorgt sich um alles. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere hinzugefügt werden. Das hat Gott verheißen. Wir lesen Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, manchmal fühlen wir diese Bedrängnis in unserem Leben. Aber Christus sagt, tröstet euch darüber hinweg. Ich habe die Welt bereits überwunden und ich werde die Welt auch in dir überwinden. Ich werde dein kaputtes und sündiges Herz überwinden. Ich werde es verändern und neu schaffen, eine neue Schöpfung. Ich werde dir ein vollkommenes Herz geben. Die Bedrängnis auf der Welt ist nur kurz und nichts im Vergleich zu der überwältigenden Herrlichkeit des Himmels, die auf ewig andauern wird, die dir verheißen ist, die für dich bereit liegt. Lukas 12, Vers 31 sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Richte dein Leben auf das Reich Gottes aus. Ordne dem alles unter. Um alles andere kümmert sich Gott, das hat er versprochen und das hat er verheißen. Und Christus wartet auf dich. Wir lesen in Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal, wie du dich fühlst, ob du glaubst, dass du voller Sünde bist, ob du glaubst, dass du große Sünden in deinem Leben hast oder vielleicht viele Sünden in deinem Leben hast, egal in welcher Situation du in deinem Leben bist, Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine Verheißung Gottes. Wenn du zu ihm kommst, jetzt mit deinem Leben, egal wie sündenbeladen es ist, wenn du zu ihm kommst, wird er dich annehmen als sein Kind. Er wird dich waschen in seinem Blute und er wird dich ganz rein machen. Und er wird dir eines Tages dein Erbe geben. Wir lesen in Johannes 6, Vers 38 und 39. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Es ist der Wille Gottes, dass du lebst. Er möchte dich auferwecken. Ob du nun stirbst oder ob du noch bei der Wiederkunft Christi lebendig bist, er möchte, dass du in seinem Reich lebst. Er möchte nicht getrennt werden von dir. Er hat dich gemacht, nicht zum Tode, sondern zum Leben hat er dich gemacht. Du bist völlig einzigartig. So einen Menschen wie dich gibt es nur einmal. Es gab ihn nicht vorher in all der Weltzeit und es wird ihn auch in Zukunft nicht wieder geben, wenn dein Leben verloren geht. Gott hat dich einmal gemacht und er wird dich nie wieder schaffen. Er möchte dich unbedingt retten. Du bist ihm so wertvoll, dass er sein eigenes Leben gegeben hat, damit deins gerettet wird. Nimm dieses Geschenk Gottes an. Nimm seine Hand. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Und geh deinen Weg mit Christus bis in die Ewigkeit. Und du wirst die Herrlichkeit des Himmels erleben dürfen. Das Geschenk, das er für dich bereitgestellt hat. Und nun lesen wir Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nun, Jesus Christus lädt ein. Es heißt hier, der Geist und die Braut sprechen. Wer sind der Geist und die Braut? Nun, der Geist, das ist Gott. Und die Braut ist die Gemeinde. Und von beiden heißt es, sie sagen, komm. Gott, der Herr, lädt dich ein, komm zu mir. Und auch die Gemeinde sagt, komm zu mir. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Wir werden in Ewigkeit leben. Wir sind sein Volk. Über uns ist sein Name ausgerufen. Und beide sagen zu dir, komm, komm zu uns. Gib dein Leben nicht auf, wirf dein Leben nicht weg. Du bist viel zu wertvoll dafür. Gott hat dich gemacht und Gott wird dich retten. Wenn du dein Leben und dein Vertrauen ganz auf ihn setzt, dann wird er dich durch die trübselige Zeit dieser Welt hindurch begleiten. Diese Welt ist kaputt und vieles ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Aber wir werden erleben, wie diese Welt vernichtet und neu gemacht wird. Und diese neue Welt soll dein Geschenk sein. Und solange du heute lebst, kannst du sie annehmen. Du kannst dieses Geschenk annehmen. Du musst Christus einladen, in dein Herz zu kommen. Du musst ihm dein ganzes Herz geben. Komm zu seiner Gemeinde. Komm zum Herrn. Wirf dein Leben nicht weg. Du bist unendlich wertvoll. Lass uns gemeinsam beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für das große Erbe, das du für uns bereithältst. Du hast uns als deine Menschen gemacht. Du möchtest, dass wir leben und nicht sterben. Herr, du siehst unseren täglichen Kampf und du weißt, wo wir heute stehen und in welcher Situation wir heute leben. Aber du rufst uns, Herr, aus dieser Welt herauszukommen und uns bei dir zu versammeln, als dein Volk. Das schon heute erkannt werden soll als dein Volk auf dieser Welt. Und lieber Vater, wir möchten dazugehören. Bitte nimm du auch unser Herz, Herr, und wohne du in uns, verändere du unser Inneres. Und Herr, mach uns bereit, dich zu sehen, wenn du kommst in deiner Herrlichkeit. Wir möchten einziehen in dein ewiges Reich, möchten das neue Jerusalem sehen und die vielen Planeten bereisen, Herr. Lieber Vater, du hast uns gerufen, damit wir dir nachfolgen und wir wollen deinen Ruf annehmen. Ja, Herr, nimm unser Herz, komm in unser Leben, sei du unser Herr und Gott. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir gemeinsam diese spannende Reise machen durften, dass wir uns die letzten Tage dieser Erde angucken durften, dass wir gemeinsam Schritt für Schritt durch die Zukunft wandern durften und dass wir sehen konnten, was auf uns zukommt. Manche Bilder mögen Angst gemacht haben und manches mag furchtbar und dunkel ausgesehen haben, aber am Ende wartet doch eine unübertreffbare Herrlichkeit auf uns. Am Ende wartet die neue Welt Gottes, für den Menschen gemacht. Du bist für diese Welt gemacht und diese Welt ist für dich gemacht. Du sollst ewige Freude haben. Gott lädt dich ein. Gib dein Leben nicht auf. Nimm seine Einladung an. Ich freue mich auf die Zeit, wenn wir uns eines Tages im Himmelreich sehen werden. Wenn du und ich gemeinsam in der Wolke gen Himmel fahren und diese Welt überwunden haben und zu Gottes Volk gehören. Gottes Segen.